boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Boldly Pod, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir aus den Weiten des NRW-Sektors zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Hallo Jan.
Ja, hallo Markus. Ist Sektor nicht weiter so, weiß ich nicht, weiter so da im Norden so Richtung?
Ja, das heißt ja auch hier 1-Live-Sektor, wo wir wohnen. Das ist halt jetzt der galaktische NRW-Sektor.
Ja, ich bin ja nur so gerade noch in NRW. Das ist ja...
Das stimmt.
Das ist ja so 5 Minuten Fahrrad fahren, dann bist du auf der anderen Seite, so. Bisschen Rheinland-Pfalz.
Wenn der Wind stärker ist, dann bist du schon außerhalb, weil trotz Eingangsschiff sich nach außen biegt.
Ja, es gibt ein Dorf, das ist so zweigeteilt. Das eine ist noch in NRW und das andere, verwirrenderweise, ist das eine ist Büllesbach und das andere ist Kölsch-Büllesbach. Und erstaunlicherweise ist das, was Kölsch-Büllesbach heißt, das in noch in Rheinland-Pfalz liegende.
Das ergibt gar keinen Sinn, aber... Das ist seltsam. Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass du so weit außerhalb wohnst. Ja.
Letzte Ecke hier.
Ja, jetzt, wo wir sprechen, ist auch schon die Cologne Pride eine Woche her, wo ich mal wieder war und mir natürlich meine Knie noch weiter kaputt getanzt habe, die ich ja nicht eh schon kaputt hatte.
Ich wollte da auch schon immer mal hin. Irgendwie, ich traue mich immer nicht, bei diesen Menschenmassen mich in eine Bahn zu zwängen und beim Auto kommst du ja eh nicht hin.
Das ist ein Problem. Also. Aber tatsächlich, ich bin ja irgendwie mittags rum erstmal alleine gefahren, weil meine Kollegin hatte ja was organisiert, dass wir bei uns im Büro aus dem Fenster beobachten konnten. Und ich bin dann so gegangen, wo kein Mensch war. Ich bin über die breite Straße gegangen, ich bin über die Ehrenstraße gegangen und alle waren woanders drumherum und es war einfach leer. Und da war ein Kiosk, ich hatte Durst, bin zu diesem Kiosk auf der Ehrenstraße gegangen, es war keine Sau da drin und ich habe einfach mir was zu trinken holen können. Das war total ungewöhnlich, weil alle Straßen drumherum, da war ja irgendwie voll, aber es war schon verrückt.
Alle wollten zum Zoch sozusagen.
Ja, sozusagen. Das waren aber schon da 1 Million Menschen oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, sah nach viel aus im Internet jedenfalls.
Ja, und Shoutout an Maurice aus Düsseldorf mit dem roten Crop-Top, den ich auf dem Gürzen nicht kennengelernt habe. Meld dich mal. Ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo wieder. Nun ja. Eine nette Begegnung. Ja, es sind so viele Menschen, die da vorbeikommen. Den Namen habe ich mir gemerkt. Wie auch immer. Ja, aber auch mal Shoutout an meine Kollegin, die das als Diversity-Managerin irgendwie alles gedeichselt hat, dass wir die Büros benutzen konnten, um uns da einzufinden, obwohl wir nur eine Handvoll Leute waren. Und wir hatten wenigstens was zu essen und konnten ein bisschen gucken. Und dann bin ich aber auch irgendwann runtergegangen. War okay.
Ja.
Und auf der Straße war echt voll.
Ja, das war ganz cool. Ja. Diversity-Managerin habt, finde ich ja schon mal klasse.
Ja, seit unsere kleinere,
ich mein,
seit unsere kleinere Firma von einer größeren Firma aufgekauft worden ist, die in Berlin sitzt, ist das jetzt irgendwie so ein Ding. Sagen wir so.
Sie müssen das haben, ja.
Ja, bisher weiß sie, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau, was ihre Funktion ist, aber sie versucht ihr Bestes und das finde ich ja ganz süß irgendwie. Naja, sie macht auch einen Filmabend. Irgendwie, mit solchen Themen.
Filmabend.
Ja, wir gucken wohl, es gibt wohl demnächst einen Käfig voller Narren bei uns zu sehen. Und dann sprechen wir darüber, sozusagen.
Okay. Wie realistisch ist das denn jetzt?
Ja,
so ungefähr genau. So wie wenn wir über Star Trek reden.
Genau, ist das gut gealtert, so in diese Richtung. Genau, so wird das sein. Ansonsten kann ich dir nur sagen, deine Spezi-Erfahrung von letzte Woche, dass du zu viel Koffein zu dir genommen hast. Puh, ich habe gestern...
Du musst es schneiden, ja?
Das sowieso, aber ich hatte diese Woche auch so eine Erfahrung. Es gibt da so eine Energy Drink mit Cola Orange mit 105 Milligramm Koffein drin.
Yay!
Den habe ich getrunken gestern Nachmittag, weil eine Kollegin hat mir den aufgeschwatzt, weil sie den nicht haben wollte. Ich habe so Kopfschmerzen gestern Abend gehabt. Ja, das war richtig übel, das Zeug. Also...
Und du trinkst normalerweise Kaffee, also insofern.
Ja, das war schon hart. Aber gut, dass ich das gestern getrunken habe, nicht heute, weil heute bin ich dann wenigstens ganz gut dran.
Nee, also ich stelle ja mal wieder fest, wenn ich Koffein getrunken habe, dass ich so für eine Stunde oder eine halbe Stunde, eine Stunde lang so total verkrampft und an der Decke sitze, wie ich immer sage, dieses Gefühl.
Oh Gott.
Und dann könnte ich ins Bett gehen. Also das hat so bei mir irgendwie diesen, das erst kommt dieses hochgepusht und dann aber auch der richtige Absturz, so nach dem Motto, ich gehe schlafen.
Das ist, ja, okay, kann ich bei mir nicht so bestätigen. Ich weiß nicht, bei mir addiert sich das irgendwie. Nun ja, heute sind wir mal vernünftig hydriert, wahrscheinlich nur mit Wasser, ich auch.
Ja, sehr hier gut. Ein bisschen Dihydrogenmonoxid.
Ja, sehr gut. Als Hinweis vorab an unsere ZuhörerInnen, wie ihr wisst, ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, auf Threads, auf YouTube, da sind wir überall vertreten. Es gibt auch einen Linktree auf unserer Let's Cast FM-Seite. Ihr findet uns eigentlich überall. Also braucht bloß nach Boldly Pod zu suchen, wenn ihr irgendwas zu Star Trek sagen wollt, zu unserem Podcast oder generell. Habt ihr vielleicht noch was anzumerken? Wisst irgendwas besser als wir? Weil unter Trekkies gibt es ja bestimmt einige Besserwisser. Nein, überhaupt nicht.
Nein, ich bin ja selber einer insofern.
Eben, genau. Da ist man ja immer so ein bisschen kiebig, wenn jemand was falsch sagt.
Ich musste in dieser Folge gar nichts ausrechnen. Ich komme mir richtig nutzlos vor.
Ach du meine Güte, ja stimmt. Oh Mann, keine Geschwindigkeiten und sowas. Nee. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst ja, wo ihr euch dann melden könnt und gerne auch Fragen stellen oder irgendwas anmerken. Das mögen wir ganz gerne. Ansonsten auch gerne bewerten auf Spotify oder Apple. Podcast. Wie mir aufgefallen ist, haben wir letzte Woche total vergessen, welche Folge wir heute überhaupt besprechen. Da
das
muss
ist
noch
so
ein bisschen Routine rein anscheinend. Wir besprechen folglich, da wir letzte Woche Episode 7 besprochen haben, heute Episode 8 aus der Staffel 2 von The Next Generation, A Matter of Honor oder auf Deutsch der Austauschoffizier.
Worum es geht, das sehen wir direkt im Opening-Shot, weil der Opening-Shot zeigt als erstes mal den Worf. Es geht also um Klingonen.
Ja, irgendwie schon. Man sieht ihn als erstes, das stimmt. Die Enterprise ist auf dem Weg zur Sternenbasis 179, weil sie da ein paar Leute an Bord holen will. Es handelt sich um einige Offiziere, die im Austauschprogramm teilnehmen. Riker und Wesley gehen in den Transporterraum und nehmen dann die vier entgegen. Unter anderem ist dann auch ein Ben Seed dabei, also so einer von diesen Übervapern, die der Wesley ja auch schon in seiner Prüfungsfolge da kennengelernt hat. Die da,
und es ist wieder total peinlich, ja, wie der Wesley da steht und sagt, hey, Dingens, Mordor, altes Haus, wie ist der Typ
nochmal?
Ich hab's vergessen. Mordok, ja. Genau. Und der so, ich bin das nicht.
Genau.
So nach dem Motto, nur weil wir alle gleich aussehen, sind wir nicht die gleiche Person.
Ja, es ist so ein bisschen so ein rassistischer Moment für Wesley, finde ich. Weil
so ein bisschen, ja.
Für mich sehen alle Asiaten gleich aus, Moment, so in etwa.
So sieht das aus, genau. Nur weil wir alle dieses Vapor-Ding im Gesicht haben, heißen wir nicht gleich.
Ja, zumal es aber derselbe Schauspieler ist, der da damals auch schon in der anderen Folge diesen Benziten gespielt hat. Und tatsächlich habe ich das Gefühl aber, dass die Maske auch farblich anders gestaltet ist, also der ihm gar nicht unbedingt ähnlich aussieht.
Dieses Vape-Dingen vaped auch weniger. Ich frage mich, ob das bei der letzten Folge irgendwie schlecht gewesen ist, dass die den Schauspieler die ganze Zeit nicht im Bild hatten, weil nämlich
damals
Zeug
ein Disco-Nebel
immer im Gesicht
da.
War. Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich komischer Moment, weil er weiß auch gar, also ich meine, er könnte ja wissen, wer an Bord kommt. Wenn es der wäre, dann hätte er es ja vielleicht gewusst, wenn das dieser Mordok ist. Aber nein, es ist ja dieser Benzit heißt Menden und sagt, sie kämen halt aus der gleichen Geostruktur, was für mich so viel heißt wie aus demselben Bergdorf oder was.
Ja, irgendwie so.
Aus demselben Tümpel wahrscheinlich eher in dem Fall.
Wahrscheinlich.
Ja, irgendwie komischerweise dieser Menden ist ja auch dann direkt, also man merkt schon, dass er sehr enthusiastisch ist, dass er da irgendwie
extrem.
Ja, sofort meint ja auch irgendwie, glaube ich, zum Riker, dass ihn sehr freut, hier zu sein und dass er bestimmt eine große Hilfe sein wird. Ich finde, der O'Brien guckt so im Hintergrund auch hinterher, so als er rausgegangen ist, so komischer Vogel irgendwie. So, mal gucken, was der hier so anstellt. Dann gibt's halt eine kurze Szene, wo der Riker mit dem Captain zusammen so Schießübungen macht auf irgendeinem extra dafür eingerichteten Phaser-Übungsplatz auf der Enterprise.
Ich dachte, das ist das Holodeck oder sowas vielleicht.
Da bin ich mir nicht so sicher. Es kommt
alles nur simulierte Phaser oder so, keine Ahnung.
Also könnte man annehmen, aber vielleicht haben die ja wirklich so richtige Schießstände irgendwo installiert. Ich meine, muss ja nicht mal alles über das Holodeck gemacht werden. Kommt auf jeden Fall so nicht raus, ne? Ja.
Ja, ich finde es nur sehr witzig, dass sie da stehen. Also man sollte meinen, dass wenn man auf irgendwelche beweglichen Ziele schießt, dass die normalerweise auch zurückschießen würden. Das heißt, man sollte nicht eigentlich die ganze Zeit an derselben Stelle stehen bleiben. Also das ist jedenfalls das, was ich aus irgendwelchen Shootern gelernt habe.
Es sind bewegliche Ziele und ich glaube, die müssen immer die treffen, die ihrer Farbe entsprechen wahrscheinlich. Ne? Das sind immer
irgendwie so,
ja, ich glaube, es ist einfach nur so eine Reaktionsübung irgendwie. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie groß was mit verbunden wäre. Also dass man selber irgendwie angesenkt wird von den Dingern, wenn man nicht richtig schießt.
Ja, ich dachte immer, die Phaser hätten Auto-Aim, so wie manchmal die Strahlen da kreuz und quer rauskommen.
Ja, das wäre das Beste eigentlich. Habe ich so nicht verstanden, warum die so einen Streustrahl haben oder sowas.
Alles. Ja. Einfach erstmal alle,
genau, ne, erstmal alles absägen.
Wie wenn die Beverly mit dem Hypospray ankommt und erstmal allen einen verpasst, so machen wir das mit dem Phaser.
Breitband-Phaser. Naja, genau. Auf jeden Fall unterhalten sich Picard und Riker über das Austauschprogramm und Picard erwähnt auch, dass ein klingonisches Schiff die Paar in der Nähe ist und dort auch ein Austauschoffizier gesucht wird. Ja, Riker ist durchaus von der Idee angetan, selber als Austauschoffizier auf das klingonische Schiff zu gehen, wo ich jetzt nicht so weiß, ob er wirklich weiß, worauf er sich einlässt. Also ist er sehr freudig naiv irgendwie an der Stelle.
Ja, es ist halt Riker, ne? Der ist immer so.
Ja. Und er
da gibt es Frauen, die ich noch nicht flachgelegt habe.
Ja, hör bloß auf. Das ist ja auch noch ein Thema in der Folge. Ja, und dann sagt er ja auch, das wäre eine gute Gelegenheit, weil er dann der erste Mensch wäre, der da einen Austausch mit Klingon macht. Wo ich mich jetzt frage, diese Kitomer-Konferenz ist doch jetzt auch schon mindestens fast 100 Jahre her.
Länger,
haben die in der
ja.
Zeit nicht irgendwelche Programme aufgelegt? Ich meine, die deutsch-französische Freundschaft wird ja auch schon weniger als 100 Jahre irgendwie mit Austauschprogrammen und so begangen. Wieso sollte er der erste Mensch sein?
Ja, ich weiß es auch nicht, aber dieses ganze Austauschprogramm kommt mir so ein bisschen nach Bullshit vor. Das ist so nach dem Motto, das hat sich irgend so ein Bürokrat ausgedacht und gedacht, das wäre jetzt praktisch und oder wir machen das jetzt so, damit wir ein Drehbuch haben. Das ist die andere Möglichkeit.
Ja, ich glaube auch. Also, ja.
Die einfach so irgendwelche Rikers oder Klingonen hin und her zu tauschen, das
ohne, ja, ist auch völlig vorher, ohne Vorbereitung. Das
ja,
ist einfach
ohne
so,
vorher denen irgendwie gesagt zu haben, naja, wie macht das echte Militär das? Ich meine,
man hat ja auch noch seinen Haushalt oder irgendwelche Aufgaben oder so.
Genau.
Ne? Aber anscheinend hatte Riker gar nichts zu tun. Das,
nee, ist ja nur XO da.
Ja.
Wie macht das echte Militär das? Ich meine, das wird ja wohl irgendwie, es gibt ja solche Austauschprogramme bei irgendwelchen.
Da sollte man sich wahrscheinlich selber für melden. Das wird wahrscheinlich ausgeschrieben. Du kannst dich dafür melden. Ja. Dann wird entschieden, ob du dafür geeignet bist oder so.
Ja, aber da muss man ja wohl irgendwie drauf vorbereitet werden, oder? Dass man irgendwie zumindest weiß, welche Kommandostrukturen da herrschen oder sowas.
Also das.
Ich meine, gut, der Klingone erklärt ihm das gleich, da der Worf erzählt ihm halt, wie das abläuft, aber.
Ja, also, aber ja, ich denke, man hat auch ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, als gefühlt 3 Stunden oder so.
Ja. Und ja. 2 Stunden verbringt er davon in 10 Pfund und frisst sich den Hocker voll.
Das stimmt. Naja, aber erstmal spricht der Riker mit dem Worf darüber, wie denn so ja die Geflogenheiten an Bord eines Klingonenschiffes sind, weil Worf selber behauptet, er wäre ein Experte, obwohl er noch nie in der klingonischen Welt gelebt hat, aber hat sich wahrscheinlich auch alles angelesen.
Wollte gerade sagen, er hat die Holonovel geguckt.
Ja, und im Falle, dass ein klingonischer Captain halt irgendwie schwach oder unfähig erscheint, ist es die Pflicht des ersten Offizieres, ihn zu töten.
Ja. Vor allen Dingen im Englischen unable to perform. Das klingt für mich so ein bisschen, er kriegt keinen mehr hoch. For some mercy killing.
Also ich hatte da irgendwie andere Assoziationen, gerade mit der Präsidentschaft in den USA. Die Vorstellung, Kamala müsste jetzt irgendwie den Joe Biden beseitigen, um sich halt den Respekt und ihm die Ehre zu holen. Also ich weiß nicht.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, deswegen, ich habe ja schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, dass ich dieses ganze klingonische System oder diese klingonische Gesellschaft so ein bisschen fragwürdig finde, weil was sind das für Methoden? Also mit solchen Art der Einstellung kommst du doch niemals von deinem Planeten weg normalerweise.
Ja, das ist so das, was ich mir auch immer, also ich habe so den Eindruck, das ist ja irgendwie, wird ja mal erklärt, dass in der Geschichte, die mal von irgendwem besetzt gewesen sind oder sowas,
diese
Hyksos oder wie war das? Und ich nehme davon an, dass die irgendwie den Warp-Antrieb da gelassen haben oder sowas.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Die Klingonen waren ursprünglich, also das habe ich mich nicht mehr, wusste ich nicht. Also deswegen, also die Klingonen selber waren mal ein besetzter Planet und das
so habe ich das verstanden. Also frag mich nicht, das ist irgendwo so ganz, ganz verschwommenes DS9-Wissen, was ich da so habe.
Okay, da war das drin, okay.
Ich meine, das ist in dieser Folge, wo sie nach diesem komischen Butlet suchen, diesem vom Kalis, das originale Messer sozusagen.
Das kann sein. Ja gut, das würde auf jeden Fall erklären, wieso die Klingonen doch noch in den Weltraum gekommen sind, weil eigentlich, nein, nicht. Ich meine, selbst nein, wenn, ja. selbst wenn, was sind denn das für Hierarchien und Strukturen? Also so kannst du doch nichts aufrechterhalten.
Ja, das frage ich mich auch, weil die müssen ja eine unheimliche Geburtenrate haben, um immer die ganzen Leute nachzufüllen, die sie ständig abmurksen.
Eine Geburtenrate wie die Tribbles wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr. Deswegen können die Tribbles nicht leiden, weil die besser sind.
Ja, die Konkurrenz sozusagen. Ja. Mhm. Also Riker findet das auch alles relativ barbarisch mit dem System da, aber...
Worf meint, das gehört so.
Nee, der Worf sagt, das hat schon immer so funktioniert, anscheinend. Ne?
Das haben wir schon immer so gemacht. Und das ja, ist ja voll der Grund, das so weiterzumachen wie immer.
Ja,
ne?
Also und Riker muss, auf der Erde. Ja, und Riker muss sich halt dran gewöhnen und wird auch wohl einiges lernen auf diesem Schiff. Ne? Mhm. Ja. Währenddessen ist dieser Benzit Mandon auf der Brücke unterwegs und schaut sich alles an und kommentiert auch alles so ein bisschen bitchy.
Also das kann man aber besser machen. Das ist nicht richtig arrangiert. Da würde ich jetzt aber blau statt grün benutzen.
Ja, ja, so in etwa. Und hier könnte man noch das Display und da könnte man die Graphic User Interface noch verbessern und ja. dies und das. Und also irgendwie sind alle so ein bisschen... Naja, ich finde ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Ne?
Außer Wesley, der freundet sich natürlich wieder voll direkt mit dem an.
Ja, noch da noch nicht. Also
ja, aber
er ist auf jeden Fall, er erklärt ihm halt Sachen und die reden halt auch noch wie es normal miteinander, aber er findet, glaube ich, trotzdem ein bisschen komisch. Und
die sind vielleicht auch altersmäßig ein bisschen näher beieinander. Vielleicht liegt es auch daran.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Zwischenzeitlich bereitet sich Riker dann auf seinen Aufenthalt auf dem Klingonenschiff vor, wie du gesagt hast.
Bereitet sich vor,
ja. Ja, er probiert halt alles, was man so an klingonischem Essen essen kann, hat den Tisch voll stehen. Pulaski gibt da auch noch ihren Kommentar zu, die sich dann zu ihm setzt. Und
das ist die einzige Szene in dieser Folge, wo wir die Pulaski mal wieder zu sehen kriegen.
Ja, das war die einzige Szene, die sie bekommen hat in dieser Folge. Das reicht ja auch vollkommen. Sie macht
und ich frag mich
irgendwie ihren Job, die sitzt einfach nur da, erzählt was.
Genau, ich frage mich wieder, was macht sie da? Und dann ist mir das Licht aufgegangen, ja, irgendjemand von den Kellnern da in Szenen vorne hat in der Sickbay Bescheid gesagt.
Ja,
der Riker haut sich da gerade die Hucke voll mit
das
all dem ganzen
sein, ja.
Kack von Gach bis irgendwas. Ja. Der muss gleich kotzen.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht hat sie auch, schon mal einer her.
Vielleicht hat sie auch ein Hypospray dabei gegen irgendeinen anaphylaktischen Schock oder sowas. Wer weiß, dass man sich da so alles einfangen kann bei diesem klingonischen Essen. Obwohl, es kommt ja aus dem Replikator.
Genau.
Ist alles nur Hundewelpen.
Alles so unter Wellen, ganz genau. Wobei, ich muss ja sagen, dieses Essen, was er auf dem Tisch stehen hat, soll ja eigentlich für uns Zuschauer eher so abschreckend wirken, nehme ich mal an, oder? Weil so alienartig und alles so ein bisschen angefärbt. Aber ich muss sagen, manche Sachen davon sehen gar nicht so
auch,
schlecht aus.
Habe ich tatsächlich auch gedacht. Also je nachdem. Also ich meine, die haben da wirklich Sachen hingestellt, waren auch wohl Hühnerfüße dabei und all so ein Zeug. Und
ja,
Sachen, die man jetzt nicht
sein,
gegessen hätte. Aber teilweise sah es jetzt gar nicht so schlimm aus. Also... Ja, das Auge ist ja auch mit, aber da lagen auch Augen, die man mit essen konnte. Also so gesehen, ja, ist auf jeden Fall, da ist der Riker auch wie beim Sex, da kennt er nichts, wird alles ausprobiert, weil er auf dem Tisch steht. Und
oder liegt.
Ja, und ist auch nicht sich zu scheu, da irgendwas auszuprobieren, obwohl, also die Pulaski lehnt dankend ab, als sie was angeboten bekommt. Picard, der auch noch kurz vorbeischaut, um ihm dann alles Gute zu wünschen auf dem klingonischen Schiff, ist dann auch eher so, nee, lass mal, ich hab schon gegessen.
Vor allen Dingen, weil er sagt, I envy you, Mr. Riker. Und ich denke mir so, ja, dann tausch doch.
Ja, bitte sehr.
Aber offensichtlich, das Essen war schon abschreckend genug.
Das ist echt ein Wunder, dass der Riker hinter auf dem klingonischen Schiff nicht die ganze Zeit auf der Toilette sitzt und nicht mehr wiederkommt, weißt du, als bei dem Essen. Naja.
Das glaube ich auch, weil also, wer weiß, was da alles drin war.
Ja, er ist sich auf jeden Fall für nichts so fies, das kann man schon mal festhalten. Ja, und dann ist es auch schon soweit, wie gesagt, gefühlt 3 Stunden zwischen Ankündigung und Abfahrt, so in etwa. Riker wird dann von Worf zum Transporterraum gebracht und Worf gibt ihm für alle Fälle noch einen Nottransponder mit, damit, falls irgendwas ist, er dann doch vielleicht Hilfe rufen kann, wenn er in Schwierigkeiten gerät, weil er durchaus überzeugt ist, dass das durchaus sein kann.
Ja, und der Riker ist so dran von wegen warum und Worf sagt ja wegen der Effizienz oder wie war das? Because of Efficiency, irgendwie sowas sagt er. Und ich denke mir so im Hinterkopf, es wäre dem Worf wahrscheinlich einfach viel zu viel Arbeit, einen neuen XO einzuarbeiten.
Das ist möglich, ja. Lieber den alten wieder heil zurückhaben.
Genau. Ja.
Dann kommt halt auch die Park an und während Riker halt rübergebeamt wird, fällt diesem Benziten Mandon auf der Brücke auf, dass an diesem klingonischen Schiff irgendwas an der Außenhülle ist. Und er macht halt einen Scan und erstmal behält er das für sich.
Ja, so. Das ist klug. Naja, um es mal vorsichtig zu sagen.
Er untersucht das halt und scannt und so. Mhm. Der Riker wird auf jeden Fall vom O'Brien rübergebeamt. Der sagt, er würde nicht dahin gehen, weil er hat keinen Bock drauf. Riker ist dann mit dem Klingonenschiff weg und dieser Manden nutzt die Gelegenheit, als sich Picard von der Brücke wegbegeben möchte, Picard anzusprechen, von wegen, dass er ganz viele Verbesserungsvorschläge hätte und Verfahrensänderungen mitzuteilen hätte. Mhm. Und Picard sagt, er soll sich bitte an die Rangordnung halten und das erstmal mit Worf besprechen.
Wende dich an den Klingonen, genau.
Wieso auch immer er das mit Worf besprechen soll, das könnte er auch mit Geordi besprechen, aber der kommt in der Folge nämlich gar nicht vor diesmal. Der hatte frei. Ja, und Worf ist auch ganz gespannt auf seine Anmerkungen.
Ich wollte gerade sagen, der Worf ist ja schon die ganze Zeit so nach dem Motto.
Ja, der kann mit ziemlich so viel anfangen, tatsächlich.
Nee, der ist ihm zu eager Beaver, oder wie war das nochmal?
Eager Beaver, genau.
Ja, die reden auch die ganze Zeit, also dieser Einführungskurs, den die da wohl gekriegt haben, wird als Indoctrination bezeichnet. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das nicht eigentlich ein anderes Wort?
Ja.
Kann man das auch dafür benutzen?
Also normalerweise nennt man so das Onboarding-Prozess, aber nicht Indoctrination. Ja. Obwohl bei manchen Firmen und Unternehmen ist das vielleicht austauschbar.
Ja. Die Klingonen gucken alle so, als hätten sie noch nie einen Riker gesehen.
Ja, stimmt. Der Riker wird von einem derer eskortiert zur Brücke und der ist auch sehr vorsichtig. Irgendwie, der tut wirklich so nicht anfassen, sonst könnte er vielleicht explodieren oder so.
Also, ja, vielleicht macht er kaputt oder sowas.
Ja, oder sowas. Ja, und der hat anscheinend auch noch nie vorher einen Menschen gesehen. Ja, okay. Klar. Dann kommt er halt zu Captain Kargan auf die Brücke. Und der fragt Riker erstmal, ob er ihm überhaupt vertrauen kann, so wie sie dem Rest seiner Besatzung. Also er möchte halt so mal vorfühlen, wie loyal ist denn jetzt so ein Austauschoffizier von der Sternenflotte überhaupt? Nee. Ja, ist natürlich eine schwierige Situation für Riker, wenn er sich jetzt natürlich da unterordnen muss, gleichzeitig irgendwie der Sternenflotte, was natürlich irgendwie unterstellt ist. Also, aber Riker antwortet halt, er werde dem Schiff so dienen und Befehle befolgen, wie dieser Kargan das halt vorgibt, weil er ist ja nun mal sein Captain jetzt in der nächsten Zeit. Dann gibt's ja den zweiten Offizier Klark.
Ja. Da habe ich so noch eine Frage. Also, wenn jetzt mal irgendjemand hier zuhört, der Ahnung von der klingonischen Sprache hat, warum fangen die alle mit K an, außer dem Worf? Der Worf fängt nicht mit K an. Also den einzigen Klingonen, den wir da irgendwie eigentlich regelmäßig zu sehen kriegen, der fällt völlig aus der Rolle, was das angeht.
Vielleicht ist es einfach nur ein Zufall, weil es kommt nämlich später noch die Klingonin Vekma vor.
Ja.
Also so gesehen.
Ja, Frauen, ne? Also.
Es ist ja bei den Vulkaniern ist das ja auch immer so mit ihren Namen, ne? Die haben doch auch immer mit die Frauen mit T und das ist, und die Männer alle mit S und K, also S am Anfang, K am Ende. Ja, dieser zweite Offizier, Clark, stellt halt die Glaubwürdigkeit von Riker in Frage.
Do not believe you.
Ja, und auch so seine Autorität als erster Offizier, also dem er unterstellt wäre. Und daraufhin muss sich Riker mit Clark erstmal eine Prügelei da bieten.
Die müssen das im Sandkasten erstmal ausdiskutieren sozusagen.
Ja, es ist so, wie man halt das in der klingonischen Kultur macht. Man muss sich erstmal irgendwie vermöbeln, damit man respektiert wird. Wobei ich mich echt frage, wie ein Mensch in einem 1:1-Kampf mit einem Klingon jemanden so einfach überwältigen kann.
Genau das habe ich mir nämlich hier auch aufgeschrieben. Der hat den doch gewinnen lassen.
Ja.
Steht doch, das ist, ich meine...
Das kann ich auch nicht vorstellen. Ich hätte den in Stücke reißen müssen, den Riker.
Zum Frühstück verspeisen, aber wirklich literally sozusagen.
Ja, sozusagen. Also irgendwie schafft es Riker, da seine Position zu behaupten und ist ein bisschen verschwitzt am Ende der Szene nach diesem Kampf. Aber das hat es irgendwie geschafft. Naja, wie auch immer.
Er hat ihn überrumpelt offensichtlich. Das war aus dem Hinterhalt sozusagen. Der Klingone hat nicht damit gerechnet, dass so ein puny Human ihm tatsächlich mit dem patentierten Föderationsarmschlag in die Magengrube dann außer Gefecht setzt.
Ja, ich weiß nicht genau, vielleicht hat er viel auch von Tascha Yar gelernt, was solche Kampftechniken angeht, wer weiß. Ja. Also
so lebt sie weiter.
Ja, so lebt sie wenigstens in ihren Kampftechniken weiter.
So ist das.
Ja. Ja, und währenddessen auf der Enterprise meldet Worf halt eine unbekannte Substanz am Rumpf der Enterprise. Es handelt sich wie sie feststellen, um ein subatomares Bakterium, was schon wieder Fragen aufwirft, genauso wie lineare Virenvermehrung, ja. Letzte Folge. Ja.
Irgend so ein Technobubble-Bullshit kommt dann vor allen Dingen noch. Ich denke mir,
wie kann ein Bakterium, Bakterien? Ja, woraus bestehen die denn dann, wenn sie subatomar sind?
Keine Ahnung, die bestehen nur noch aus Quarks oder was, keine Ahnung. Ich frage mich, ich frage nicht. Da kommt noch mehr, die nachher behandeln, da habe ich ja auch schon, da fällt mir ja auch schon wieder das Gesicht runter.
Ja, also das Problem ist auf jeden Fall, dass sich diese Bakterien irgendwie alle 15 Minuten verdoppeln und und anscheinend die Außenhülle der Enterprise auffressen.
Und ich möchte jetzt nochmal auf exponentielles Wachstum hindeuten. Wenn das so 15 Zeit Minuten dauert, wenn die sich immer verdoppeln, also ich weiß nicht, wie viele das jetzt schon sind in dem Moment, wo sie entdecken. Ja. Aber wenn die alle 15 Minuten sich verdoppeln, ich glaube, dann machen sie es kaum bis zum Ende der Folge so ungefähr.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit da tatsächlich abläuft, aber ein Tag oder zwei werden es schon sein. Und ich denke mal,
sie ergreifen ja auch keine Maßnahmen. Also sie ergreifen auch keine Maßnahmen zur Eindämmung oder so, dass man es irgendwie aufhalten könnte. Also das ist einfach, exponentielles Wachstum ist schon, wie wir festgestellt haben, für viele Menschen ein Problem gewesen in den letzten Jahren.
Ja.
Nun ja, dieser...
Da war was, Moment, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, was da war.
Genau. Der Austauschoffizier Menden wirft halt ein, dass er das schon auf der Park entdeckt hatte, dieses Bakterium.
Ich hab's zuerst gesehen.
Ja, und alle so, warum hast du nichts gesagt? Ne? Selbst Data ist so ein bisschen angepisst gefühlt. Und er sagt halt,
da hat einer eine Entdeckung gemacht und ich durfte sie nicht untersuchen.
So in etwa, genau. Und er sagt dann halt so, er wollte nichts sagen, solange er das nicht ausführlich untersucht hat. Das wäre halt bei Benziten die Vorschrift, sagt er auf Benzitenschiffen.
Hast du vor allen Dingen den Typen gesehen, der neben ihm steht, der guckt ihn so an und ich habe so den Eindruck, am liebsten würde er noch einen Schritt zur Seite machen, damit er jetzt nicht den Anschiss vom Captain noch abkriegt.
Genau, so. Mit im Schwall sozusagen stehend. Naja, der Picard ist auf jeden Fall gar nicht davon angetan, dass der das für sich behalten hat.
Ein Einlauf.
Ja, und sagt, er hätte natürlich entsprechend der Sternenflottenprotokolls das sofort melden müssen. Was ich jetzt auch wieder interessant finde, weil sind die Benziten kein Teil der Sternenflotte? Die haben nicht denselben Ausbildungsstandard auf ihren Schiffen. Ist das jetzt ein kulturelles Phänomen, das man irgendwie unterscheiden muss?
Er hat ja auch eine Sternenflottenuniform an.
Ja, deswegen. Das ist jetzt wieder die Frage. Also es geht ja in der Sternenflotte wahrscheinlich auch ein bisschen darum, da seine eigenen kulturellen Erfahrungen zurückzustellen, um einer Struktur, einer Hierarchie zusammenzuarbeiten. Und er macht es halt so, wie man es bei ihm macht und hält sich erstmal zurück und brödelt da so vor sich hin und gefährdet sozusagen alle damit.
Das ganze Schiff, ja.
Ja, es ist jetzt irgendwie komisch, dass das...
Wir hätten alle sterben können.
Das ist irgendwie
gut, dass ich hier war.
Ja, das ist dass das ein ungleiches Verhältnis ist zwischen den Vorschriften, die er kennt, und das Sternenflottenprotokoll, finde ich schon irgendwie bemerkenswert, sagen wir so. Auf jeden Fall sagt Picard, er soll dann bitte trotzdem weiter mit seiner Analyse fortfahren und das untersuchen.
Wenn er jetzt schon angefangen hat,
ne? Ja, genau. Jetzt wissen sie ja, was los ist. Auf der Park sitzt Riker dann in der Kantine mit den anderen Klingonen und isst all die
Schon
Sachen.
Wieder am Essen?
Ja, dass er überhaupt noch was reinbekommt. Ne? Das ist doch gerade mal vielleicht eine Stunde her, dass er sich da vollgestopft hat.
Wahrscheinlich hat er dem O'Brien beim Beamen gesagt, mach mal den Mageninhalt raus.
Genau. Ach, wie praktisch. Ja, so viel zu Einlauf.
Verarbeite das mal wieder zu Hundewelpen.
Ach Gott, nee, keine Ahnung. Da schieß es raus in den Weltall. Keine Ahnung. Ja, er hat auf jeden Fall Hunger und isst ganz gut. Und die anderen Klingonen sind auch recht beeindruckt von seinen Kenntnissen über klingonische Lebensmittel. Er wird auch währenddessen beobachtet von zwei weiblichen Klingonen, die ihn irgendwie zwar nicht attraktiv, aber interessant finden, wenn man es richtig deutet. Also die eine weiß schon ganz genau, was sie mit ihm machen wird.
Ja, die eine darf wenigstens reden. An der Stelle ist mir dann aufgefallen, dass in der ganzen Folge außer der Pulaski und den beiden Klingonen keine Frauen anwesend sind, weil die Troy ist ja auch nicht da.
Tatsächlich, ja. Stimmt.
Und von den Austausch-Heinis ist nur der Benzit die ganze Zeit zu sehen.
Ja. Das ist eine relativ frauenarme Folge.
Ja, also SchauspielerInnen brauchten die an diesem, in diesem Set diesmal nicht.
Nein, das stimmt. Was für Riker neu ist, ist auf jeden Fall das Gach, was lebendig ist. Das hat er nämlich auf der Enterprise nur in Tod gegessen. Und,
ja, das kam halt aus dem Replikator, ne?
Ja, stimmt. Das kann man, hätte man trotzdem irgendwie lebendig einscannen können und ausgeben können, nehme ich mal an.
Ja, also ich überlege ja auch, dass, also selbst wenn der Replikator jetzt kein lebendiges Essen herstellen kann, kann er doch zumindest irgendwie vielleicht dem nochmal einen Stromstoß verpassen, hat nochmal zuckt oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist, scheint ja irgendwie komplett zu sein, was aus dem Replikator kommt.
Ja, stimmt.
Weiß
ja.
nicht, keine Ahnung.
Aber jetzt muss der Riker halt lernen, dass man Gach am besten lebendig isst. Also wir lernen, Rache ist ein Gericht, was kalt serviert wird und Gach ist ein Gericht, was lebendig serviert wird, sozusagen.
Das ist tatsächlich auch das erste Mal, wo das wirklich erwähnt wird, oder? Das ist so eine Stelle, wo Kanon geschrieben wird, weil das Gach lebendig gegessen wird, wird ja nachher immer wieder Thema.
Ja, und ich glaube auch der Blutwein wird zum ersten Mal erwähnt in dieser Folge. Das ist,
ja, und die Pastete, die Blutpastete.
Rockhack, Blutpastete. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das ist ja eigentlich wirklich mal unser erster richtiger Einblick in klingonische Kultur eigentlich, diese Folge. Ne?
Die hauptsächlich aus Fressen und Kloppen besteht, also insofern.
Ja, also wir hatten in der ersten Staffel jetzt eine Folge, aber da haben wir jetzt eher komische Klingonen kennengelernt. Aber das ist jetzt erstmal, wo wir wirklich so ein Deep Dive machen, wie es an Bord eines Klingonenschiffs so vor sich geht.
Ich finde das vor allen Dingen so süß, wie die beiden Mädels den Riker irgendwie so angucken die ganze Zeit. Wie du sagtest, auch die eine weiß schon genau, was sie mit dem vorhat, während die andere so ein bisschen schüchtern da vor sich hinguckt, habe ich den Eindruck.
Naja.
Und das passt irgendwie gar nicht so zu meiner Vorstellung von Klingonen, also von weder von weiblichen noch von männlichen Klingonen.
Ja.
Naja. Schüchtern ist bei denen jetzt nicht unbedingt das Adjektiv, was ich benutzen würde.
Oder sie ist einfach doch weniger interessiert als diese Vecma, diese andere Klingonen. Naja, auf jeden Fall necken die den Riker auch so ein bisschen die ganze Crew da von wegen, ja, wenn er mit dem Essen nicht so zurechtkommt, ob er nicht vielleicht lieber gestillt werden möchte. Ne?
Mhm. Fühlt ihn nicht in Versuchung, vielleicht steht auch sowas.
Ich sag dir, dann witzeln sie halt auch darüber, ob er überhaupt eine von den Frauen handeln kann, die da an Bord sind, wo er dann sagt, ja, dann warum nicht zwei so in etwa, ne?
Ja.
Und scheint irgendwie den Humor von denen getroffen zu haben und sie haben auf jeden Fall irgendwas Gemeinsames zu lachen, was dann auch irgendwie so der Punkt ist, wo er dann eher akzeptiert ist an Bord.
Er fragt aber nachher trotzdem nochmal vorsichtshalber nach, ob ist she serious oder sowas. Und,
ja, genau.
Und als er dann ein Ja zu hören kriegt.
Ja, todernst meint sie es, ne?
Ja. Und ich frage mich, das haben wir jetzt nicht erfahren, ne? Also ob er jetzt dann noch Zeit hatte, mit den beiden mal auszuprobieren, wie das so ist.
Genau, ich hatte ja im Vorfeld zu der Folge mal auf Facebook in den Star Trek-Gruppen gefragt, ob Leute was zu dieser Folge sagen wollen. Und ein Nikolai aus der Star Trek-Fans Deutschland-Gruppe fragte mich genau das, ob Riker jemals von der Klingonin gestillt worden ist. Also.
Ja.
Wir haben es nie erfahren, tatsächlich. Ich hatte dann auch nur geschrieben, ja, what happens on the Pach stays on the Pach.
Ja, ich glaube es auch.
Ja.
Ja, es wird mich echt schon, also jetzt nicht, dass ich hier Voyeur sein möchte, aber es würde mich schon interessieren, weil, also was wir so später über klingonische Rituale, was die Paarung angeht, herausgefunden haben, geht das ja meistens mit Knochenbrüchen und sowas einher.
Ja, das heißt eigentlich, dass irgendwie dieser Kelch an ihm vorübergeht. Gegangen sein muss, ne?
Ja.
Also sonst hätte er noch mehr blaue Flecken im Gesicht, als er hinter schon hat, wenn er zurückkommt.
Ist jetzt die Frage, ob er das schade findet oder ob er Glück gehabt hat. Das ist.
Ja, das weiß man bei Riker
nicht. Weiß man beim Riker nie so genau.
Nee, genau. Dann sitzt der Riker ja auch noch irgendwie mit zwei der Klingonen zusammen und sprechen halt irgendwie auch über Familie und sowas, über Väter und Mütter, und bei dem einen ist der Vater halt glorreich in der Schlacht getötet worden und bei dem Clark, also dem zweiten Offizier, der sagt, sein Vater konnte halt nicht ehrenvoll sterben, weil er in Gefangenschaft kam und ist dann doch irgendwie auf den Heimatplaneten, also nach Kronos wahrscheinlich, zurückgekehrt als geschwächter, nutzloser und ehrenloser Mann zurückgekehrt und wird als auch sterben. Und wo Riker ihm halt so ein bisschen ins Gewissen redet, von wegen, dass er dann vielleicht doch mal mit ihm reden sollte, was jetzt für Klingonen eher unüblich ist, weil da nur irgendwie die Ehre wichtig ist, aber nicht die Familie in dem Sinne. Also es ist alles so, dieses rigide System bei denen ist auch sehr seltsam.
Ja, vor allen Dingen ist das auch ein bisschen widersprüchlich, finde ich, weil ja eigentlich die Familienehre ist ja so, ne?
Ist statt, auch wichtig
dem
denen,
alten Mann jetzt hilft, irgendwie seine Familienehre irgendwie wiederherzustellen, indem er eben, was weiß ich, nochmal auf die letzte Mission mitnimmt und dann da war dann vom Tag gefressen werden. Ja, sowas in die Richtung, ja.
Ja,
keine Ahnung. Wundert mich so ein bisschen.
Ja, das ist zwar. Aber Riker bestärkt ihn halt darin von wegen, also wenn er lernen kann, lebendiges Gedach zu essen, dann kann er auch mit seinem Vater reden.
Ja. Was ich so ein bisschen komisch fand, ist auch gerade in dem Zusammenhang, dass der andere Klingone, der erzählt hat, dass sein Vater glorreich in der Schlacht und so weiter, der sagt ja auch, dass seine Mama noch am Leben wäre. Da stelle ich mir dann die Frage, gilt da für die Frauen eigentlich das Gleiche? Müssen die auch glorreich in der Schlacht fallen oder ist das okay, wenn die zu Hause auf Kronos warten und gucken, dass einer nach Hause kommt?
Also, ja, ich weiß auch nicht, diese klingonische Kultur kommt einem ja schon doch recht patriarchal vor. Es ist ja eigentlich auch, eigentlich haben da auch immer die Männer was zu sagen. Also ja, aber nicht Frauen, immer, wenn die Frauen was zu sagen haben, dann sind sie mindestens genauso drauf wie die Männer. Also.
Ja, aber wir finden ja auch später nochmal heraus irgendwann, dass Frauen zum Beispiel dem Hohen Rat nicht angehören dürfen und solche Geschichten.
Ja, ja.
Also irgendwie scheint es ja dann da doch noch so gewisse Unterschiede zu geben.
Ach, wenn man genau nimmt, ich meine, da sind jetzt auch nicht mehr Frauen an Bord der Pach als an Bord der Enterprise, die was zu sagen haben. Das sind auch nur zwei. Ja. Also es macht nicht viel Unterschied eigentlich.
Ja, wir finden auch nicht so genau raus, was die da eigentlich machen, weil auf der Brücke sind sie zumindest nicht zu sehen.
Das stimmt, ja. Ja, auf der Enterprise haben sie halt diesen Organismus weiter untersucht und Data sagt, dass er sich von Verbindungen in der Höhle ernährt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Pach schlechter dagegen geschützt ist, sagen sie, und wahrscheinlich sich das Zeug da schneller durchfrisst. Währenddessen ruft der Kargan, der Captain Kargan auf der Pach den Riker auf die Brücke und zeigt ihm das Loch an der Außenhülle, was sie jetzt auch entdeckt haben und können sich das jetzt auch nicht wirklich erklären. Riker stellt halt so ein paar Vermutungen an und auf jeden Fall stellen sie halt auch fest, wenn sie das nicht irgendwie reparieren, dann haben sie vielleicht noch 8 Stunden und dann ist zu viel von der Hülle entfernt, als dass die Besatzung noch überleben könnte. Und dann fragt der Riker auch, warum die Enterprise das Schiff, als sie da ihr Rendezvous hatten, 2 Minuten lang intensiv gescannt hat. Das war dann wahrscheinlich der Mandan, der es gescannt hat in dem Moment, ne? Aber Riker kann dazu nichts sagen. Das findet Kargan irgendwie sehr verdächtig und glaubt halt, dass die Enterprise ihnen das angehangen haben, also dass sie dafür verantwortlich sind. Und
ja. Da holt man sich wieder irgendwas beim Sex und dann ist es nachher der andere schuld gewesen.
Ja, genau. Und das ist so nett. Also es ist natürlich die Schuld der Enterprise. Deswegen muss natürlich jetzt das Schiff tarnen und auf einen Abfangkurs gehen, weil er unbedingt die Enterprise zerstören will. Also, wo ich sagen muss, der Kargan ist jetzt nicht gerade so die hellste Kerze auf der Torte, oder? Wie ist der Captain geworden?
Wie ist der eigentlich Captain geworden? Ganz
hat sich nach oben geprügelt, oder wie? Also,
wahrscheinlich. Also ich verstehe es auch nicht. Also, diese ganze. Also,
mit der Einstellung kannst du doch keine Zivilisation aufrechterhalten, wenn du doch statt jetzt erstmal irgendwie zu untersuchen, wo es herkommt und vielleicht mal die anderen zu fragen, statt direkt aufs Blech zu hauen. Wie soll das funktionieren? Also sie könnten jetzt einfach Kontakt aufnehmen. Und nein, aber er ist überzeugt.
Was wir daraus lernen, ist ja eigentlich, dass Klingonen grundsätzlich erstmal suspicious sind. Also
dem erst das Schlimmste annehmen, ja.
Ja, wir nehmen, also auf grundsätzlich sind es immer die anderen gewesen und im Zweifel draufhauen. Worauf der Rest der Brückencrew ja eigentlich, vielleicht sollten wir das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger angehen, aber der steht da vorne und sagt, ich muss jetzt, wahrscheinlich ist das so, wenn man einmal Captain geworden ist, dann muss man so, weil sonst die anderen, wie der Worf schon sagte, dann wird man hinterrücks gemeuchelt, weil man nicht mehr, weil man keinen mehr hochkriegt, ne? Also, die Schilde nicht mehr hochkriegt.
Ja, also ich halte dieses klingonische System nicht für besonders nachhaltig.
Nee, wie gesagt, was die an Nachkommen produzieren müssen, einfach nur um ihre Offiziere ständig zu ersetzen.
Ja, das kann nicht gut gehen. Währenddessen auf der Enterprise versucht der Wesley halt mit dem Mandan zu reden, der sich immer noch sehr viel Vorwürfe macht, weil er diese Sache für sich behalten hat und er meint, das wäre halt ein Fehler, das könnte er nie wieder gut machen, aber Wesley sagt ihm halt, naja, im Grunde macht ja jeder mal Fehler, solange er jetzt seine Arbeit gut macht, ist ja alles in Ordnung und es geht ja im Grunde auch darum, da, diesem Austauschprogramm voneinander zu lernen und so, also er versucht halt irgendwie ein Freund für den zu sein, solange er da ist, was ja irgendwie ganz nett ist.
Finde ich auch ganz süß. Er hat halt ein Herz für vapende Aliens oder so. Ich weiß
nicht. Irgendwie schon. Ne? Ja, auch wenn er nicht erkennt, dass das nicht sein Freund ist von damals, ist es schon peinlich. Ja. Aber egal. Ja, das Loch auf der Park ist größer geworden und Kagan schickt Riker in den Maschinenraum, um Berechnungen anzustellen. Wahrscheinlich, wie viel Zeit sie haben, wie schnell sich das ausbreitet.
Und ja, damit er da aus den Füßen ist vor allen Dingen, damit damit er keinen Blödsinn anstellen kann, weil der ist ja vom Feind.
Richtig. Der zweite Offizier Clark sagt dann dem Captain aber, er glaube, Riker wisse nichts von einem Komplott. Also, er kennt ihn ja schon ein bisschen besser.
Ja, er denkt vor allen Dingen auch mal ein bisschen logisch im Gegensatz zum Captain, wo ich mir denke,
Zwischendurch hat die Enterprise halt nach der Park gesucht und nichts gefunden und Data kommt halt zum Schluss, dass sie entweder getarnt ist oder zerstört worden ist. Also sie können sie noch nicht finden. Naja, als Riker zurückkommt aus dem Maschinenraum, meldet der taktische Offizier, dass die Enterprise jetzt auf Abfangkurs gegangen ist. Das überzeugt dann den Captain Kaga davon, dass die Enterprise den feindlich gesonnen ist und befiehlt halt vollen Gefechtsalarm und macht die Photonentorpedos scharf. Riker versucht den Kaga noch davon zu überzeugen, dass die Enterprise wahrscheinlich eher versucht, ihnen zu helfen zu wollen, was ja irgendwie naheliegend wäre. Ich weiß nicht, wie wenig der Kagan sich mit der Föderations- oder menschlichen Kultur auseinandergesetzt hat.
Das ist irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, der will ihm auf jeden Fall überhaupt nicht zuhören und verlangt halt komplette Loyalität vom Riker, selbst in so einem Kampfmodus, also dass er ihm zur Seite steht, auch wenn die Enterprise vielleicht zerstört wird. Wo Riker sich jetzt eher weigert, das so hundertprozentig zuzusagen, er aber sagt, dass er dem Captain helfen wird bei allem, was er tut. Also völlig bescheuerte Situation eigentlich.
Ja, so von wegen, ich kann ja nicht den Eid, den ich auf die Föderation geleistet habe, den kann ich ja jetzt, der ist ja auch noch gültig. Ich kann nicht zwei und so und gleichzeitig und ich will hier raus.
Genau, und auch, dass er ihm nicht sagen wird, wo die Enterprise am besten anzugreifen wäre oder ihre Schwachstellen hat, was er wohl dann anscheinend aber ganz okay findet, dass er es nicht direkt zugegeben hätte, weil er sagt, er hätte ihn sofort getötet, wenn er die Geheimnisse der Enterprise verraten hätte. Wahrscheinlich hätte er das irgendwie als verweichlicht oder so dargestellt. Also das ist alles weird bei denen, ganz komisch.
Ja, es ist halt, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es dann dishonorable, weil diesen Ehrenkodex und ach, keine Ahnung. Wie gesagt, fällt alles unter dieses komische, klingonische, aber da blickt man nicht so richtig durch manchmal. Ja. Ich habe den Eindruck, da gibt es auch irgendwie, also je nach Klingonenfolge wird das auch unterschiedlich gehandhabt, dieses jetzt haue ich auf die Kacke oder ich denke doch mal vorher nochmal drüber nach. Das ist irgendwie so etwas inkonsistent.
Vielleicht levelt sich das in den späteren Jahren ein bisschen aus in den Serien, aber das ist jetzt wirklich noch sehr experimentell und das ist die zweite Folge, wo Klingonen überhaupt eine Rolle spielen tatsächlich. Ne? Ja. Ja. Ja, zwischendurch hat dieser Benzit Menden halt auch diesen Organismus isoliert und kommt zu dem Schluss, dass man sie mit einem tunnelnden Neutrinostrahl entfernen könnte.
Bullshit-Alarm mal wieder. Was mit tunnelnden Neutrinos? Also Neutrinos gehen schon mal grundsätzlich durch eigentlich alles durch, ohne irgendeine. Und dann sollen die auch noch da durchtunneln? Hä, was soll das dann? Den subatomaren Bakterien tun? Ich verstehe es nicht, komm, hör auf.
Nicht drüber nachdenken. Naja, das melden sie, also diese Erkenntnisse senden sie aber, glaube ich, dann auch an die Park. Ja. Kagan glaubt das aber der Enterprise immer noch nicht und befiehlt, die Waffen bereit zu halten.
Vor allen Dingen soll der Riker den Abschussbefehl geben, oder was?
Ja, genau. Sind sich auch jetzt relativ sicher auf jeden Fall auf der Enterprise, dass das Schiff getarnt sein muss und Picard fährt die Schilde hoch, findet der Kagan auch schon wieder, als wenn das irgendwie ein Beweis dafür wäre, dass sie was Übles vorhaben. Er befiehlt halt, die Torpedos vorzubereiten und Riker sagt ihm, er solle warten, bis sie die Entfernung zur Enterprise von 40.000 Kilometern erreicht haben.
Woher kennen wir die 40.000 Kilometer? Mal überlegen, die hatten wir letztens schon mal erwähnt.
Ach so, stimmt, das ist die Maximaldistanz zum Beamen, ne? Ist das auch tatsächlich?
Ich glaube, die war das.
Ja, genau. Clark geht davon aus, dass Riker sein Versprechen einhält, also loyal zu sein. Und Riker sagt indessen aber, er zweifle auf jeden Fall an Kagans Urteilsvermögen offensichtlich. Mhm. Der Typ hat auf jeden Fall nicht alle auf dem Landen am Zaun, so wie er sein Schiff führt.
Ja, das Gach war nicht gut, was er gegessen hat.
Und dann holte er Riker halt diesen Notfalltransporter aus seinem Stiefel und schaltet ihn ein und gibt ihn Kargen.
Als, ja, der sagt, was hast du denn da?
Ja, genau, gibt ihn Kargen und als er den sehen will und Worf entdeckt das Signal und Picard befiehlt O'Brien, das Signal zu erfassen und Riker so schnell wie möglich herauszubeamen. Mhm. Er beschließt zu warten, bis sie weniger als 40.000 Kilometer entfernt sind, ja, weil muss ja wenigstens. Ne? Und dann, ja, hoch wird der Kargen weggebeamt von der Brücke der Pach. Mhm. Aber warum geht das überhaupt? Haben die nicht die Schilde hoch?
Sind die ja, nicht ich weiß alle? Nicht, wahrscheinlich, wenn die wieder getarnt sind, dann können sie wahrscheinlich die Schilde wieder gleichzeitig nicht. Da gab es ja immer solche, diese Probleme, die können ja irgendwie immer nur eine Sache gleichzeitig, diese komischen Schiffe.
Ah ja, stimmt, frag da war es was. Aber beamen kann man trotzdem. Okay, ja, es funktioniert auf
ja,
jeden
gut,
Fall.
Ja gut, ich meine, der beamt ja ins Blaue hinein. Der hat ja dieses Signal erfasst und kann einfach...
Ja, stimmt. Ja, Kargan wird halt weggebeamt, bevor er den Befehl zum Feuern geben kann. Er materialisiert auf all places auf der Brücke und ja, warum nicht im Transporterraum? Und holt da seinen Disruptor raus und woraufhin Worf relativ schnell dann auch reagiert.
Nicht nur der Worf reagiert sehr schnell, der Data macht so diesen Sidestep, damit der nicht im Phaserfeuer steht.
Das stimmt, also es hätte ein Loch im Körper gehabt, das hätte man hinterher reparieren müssen. Ja, woraufhin dann der Kargan halt auch betäubt ist. Auf der Pacht teilt Riker dann seinem zweiten Offizier mit, dass Kargan von seinem Kommando entbunden ist und er jetzt der Captain an Bord der Pacht wäre. Und beschließt das Schiff zu enttarnen.
So wie der Worf ihm das erklärt hat am Anfang.
Ja, genau. Und ruft dann halt die Enterprise an. Ne?
Ja.
Er fordert dann Picard auf, sich zu ergeben. Und Picard stimmt dann mit so einem leichten Schmunzeln irgendwie zu. Ja. Und befiehlt dann O'Brien, den wütenden Kargan, zurück auf die Park zu beamen.
Ich weiß gar nicht, warum der dahin zurück will. Ich meine, der ist gerade von seinem Austausch-ersten Offizier genau da irgendwie so völlig... Ja, also für einen Klingonen muss das doch eigentlich, also da kann der auch direkt nach Kronos nach Hause gehen und sich auf die Straße setzen, betteln und ehrenlos sterben.
Und hätte Worf ihn besser wirklich erschossen, ne? Eigentlich, ja, statt ihn zu betäuben. Naja, als er dann zurückkehrt, teilt er Riker mit, dass er jetzt wieder das Kommando hat. Und fordert Riker auf seine Station zurückzukehren, aber Riker gibt ihm ein leises Knurren von sich und steht dann mit einem erhobenen Kinn, also so da und wartet eigentlich nur drauf und Kargan schallert ihm dann eine, dass er durch die Luft fliegt.
Das ist vom Riker auch so geplant gewesen, ja, ich habe das richtig verstanden, naja, dass er das schon also auch wollte, damit der jetzt wieder seine Ehre zurück hat, ja?
Ja, ja, ich glaube schon, der hat das schon, der Riker hat das System durchschaut, was sie da haben. Ja. Und dieser Clark sagt halt auch, dass er anscheinend doch mehr über Klingonen weiß, als er dachte. Ja, sie reparieren halt dann mit diesem tollen Neutrino-Tunnelstrahl an der Park, das Loch, und Picard beglückwünscht Riker halt bei der Rückkehr und auch für seinen
Wozu
Einsatz.
Eigentlich?
Ja, dass es überlebt hat vielleicht, weil er kommt hier da an und sieht aus, geschunden mit Haaren, Haare durcheinander in alle Himmelsrichtungen. Und diese
Kind, wie siehst du wieder aus?
Und einen blauen Fleck im Gesicht natürlich. Worf begleitet ihn halt und bestätigt dann doch nochmal, dass Riker doch sehr tapfer war und das doch sehr gut gehandelt hat, diese Situation, und heißt ihn doch willkommen, zu Hause willkommen. Ja, ja. Und damit.
Und das war das.
Das war das. Permission to speak candidly, sir.
Also ich finde, es ist eine sehr, sehr seltsame Folge. Die ist irgendwie mal wieder so ein bisschen sinnlos, was allerdings bei Klingonenfolgen ja manchmal so ist. Also das ist jetzt, fällt jetzt nicht allzu sehr aus der Rolle. Aber es ist so, was machen die da?
Jetzt schließt sich so der Kreis und eigentlich ist nichts passiert oder keine Konsequenzen irgendwie daraus
gekommen. Also
ne?
Ich finde es auch erzähltechnisch ein bisschen komisch, weil also die Folge hätte schon Potenzial, dass man da ein bisschen Spannung mehr drin aufbauen kann, indem man jetzt nicht die ganze Zeit zwischen den beiden Schauplätzen hin und her schneidet, sondern vielleicht mal nur, also entweder das aus der Sichtweise der Enterprise erzählt, so nach dem Motto, wo sind sie jetzt, was machen die hier und gefährlich und so, oder umgekehrt aus der Erzählgesicht der Klingonen das Ganze sich anguckt. Die jetzt auch praktisch auf die Jagd gehen nach der Enterprise, die so böse war, in dieses Zeug da an die Hürde zu nageln. Mhm. Aber dieses, die ganze Zeit dieses Hin- und Herschalten zwischen den beiden ist für mich irgendwie, ja, also das hat man da auch schon in den 90ern nicht mehr gemacht, oder? Das ist dieses diese.
Haben die sich da zu viel aufgebürdet für die 45 Minuten? Also sie haben halt ihre A-Story, die an Bord der Park ist, aber dann haben sie halt noch diese kleine B-Story mit dem Benziten, der irgendwie auch da ist und einfach
Das hat halt Parallelen, man sieht das ja, dass das irgendwie, dass die in einer fremden Umgebung sich zurechtfinden müssen und der eine macht's gut, der andere macht's schlecht und, aber wenn man dann sich Mühe gibt, dann kann man, was auch immer, ich weiß es nicht, also ich sehe schon, was sie da wollten, aber das ist halt.
Und dafür, dass eigentlich so wenig Handlung da ist, also es ist ja nicht viel eigentlich, was sie da verarbeiten, aber dafür brauchen sie sehr viel Zeit und wahrscheinlich ist das Problem auch, diese Einführung in die klingonische Kultur, was ja eigentlich ganz cool ist, das, was endlich mal irgendwie zu sehen bekommen, weil die Klingonen kennt man hauptsächlich aus ein paar Filmen bisher, wo sie mal kurz zu sehen sind und aus TOS halt.
Ja, und also was ich ganz nett fand, war, dass der Riker sagt, er hätte ja die Klingonen noch nie lachen sehen, so ungefähr. Also er hat ja immer den Worf als Beispiel da, der ja offensichtlich ein bisschen stoisch in der Ecke steht. Er wusste gar nicht, dass Klingonen überhaupt lachen können, was wir ja tatsächlich auch bisher als Zuschauer auch nicht wussten. Wir haben ja bisher auch immer meistens den Worf gesehen.
Ja.
Oder wenn wir die Klingonen gesehen haben, dann war das in irgendwelchen Kampfeinsätzen, in irgendwelchen lebensbedrohlichen Situationen so ungefähr. Also die hatten auch keinen Spaß, als sie da an Bord waren.
Das stimmt, ja. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist ein ganz cooler Schlüsselmoment in der Folge, wo er dann sich halt auch mit denen mehr oder weniger anfreundet, ne? Also da geht es ja wirklich auch wirklich irgendwie, dieser Austausch zwischen den Kulturen kommt da ja mal ganz gut rüber. Ist ja an sich eine coole Idee, diese Folge, weil es da ja wirklich jetzt mal, das ist eine neue Story. Es ist nicht so wie viele vorherigen Folgen jetzt der ersten und zweiten Staffel, die viel auch Themen behandeln, die in der alten Serie auch schon benutzt worden sind und das neu interpretieren. Es geht jetzt wirklich mal um die Klingonen als eins der fremden Völker, mit denen man zu tun hat und man versucht da jetzt mehr rauszuholen und versucht ein bisschen mehr Kultur da reinbringen, das vielschichtiger zu machen. Aber es ist dann halt doch sehr wenig Zeit dafür und dann ist der Captain, dieser Captain Kargan, ist dann auch eher so ein bisschen, die Motivation von dem, klar, es ist ein komisches Kriegervolk, aber es bringt nichts so zu handeln, wie sie handeln, weil das bringt sich nicht weiter im Kampf. Also,
man sollte auch als Kriegervolk zumindest mal das Ziel vor Augen halten, dass man ja möglichst auch am Ende überleben will, so ungefähr. Oder,
und nicht so reaktionär zu sein. Also nicht einfach drauf zu hauen, wenn man mal meint, das wäre jetzt nötig. Also ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Ist es ein Anfang?
Die Klingonen werden nachher auch vielschichtiger, sagen wir es mal so. Also es zeigt sich ja auch in dieser Interaktion der Brückenbesatzung untereinander, zeigt sich das ja auch schon, dass da auch welche dabei sind, die denken, das ist jetzt aber keine so gute Idee, sich nur nicht trauen, da was zu sagen, weil das ist halt der große Macker, der da sitzt, der hat halt den Captainsstuhl inne und ich habe auch immer den Eindruck, dass das bei den Klingonen so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen kastenartig ist, aber die Offiziere, die da wirklich was zu sagen haben, scheinen mir doch so ein bisschen, mit so einem Selbstverständnis so daherzukommen, so ein bisschen aristokratisch, würde ich das mal nennen. So.
Meinst du eher so ein britisches System, also sowas House so of ungefähr. Lords oder sowas?
Und die so ungefähr, dass die irgendwie... Ja, das ist halt so die Offiziere und das andere sind halt nur so die untergeordneten, das Kanonenfutter sozusagen.
Dann gehören die wahrscheinlich alle zu Familien aus dem Hohen Rat, die da was zu sagen haben an Bord eines Schiffes. Obwohl anscheinend kann man sich ja nach oben prügeln, das ist wahrscheinlich immer möglich, keine Ahnung. Ich habe ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich Klingonenfolgen eigentlich irgendwie komisch finde, besonders weil ich diese Kultur nicht verstehe. Ich fand's aber jetzt ganz okay, weil ich find's okay, wenn man es mal ein bisschen ausbaut und so scheiße fand ich dann jetzt auch nicht, diese Folge.
Ja, also man muss das immer so sehen, die Klingonen sind ja auch so ein Gegenpol zur Föderation, deshalb sind die ja wahrscheinlich auch so ein relativ beliebt im Fandom, weil die Föderation kommt halt manchmal so ein bisschen steif und ein bisschen sehr überkandidelt drüber, während die Klingonen sind halt mehr so down to earth und hauen auch mal drauf und haben Spaß und trinken Blutwein und haben Partys und ist halt nicht so.
Ja, und ich finde auch, gerade in den 80er Jahren wurden sie ja auch in den Filmen immer mehr auch als Sinnbild für die, ja, für die Sowjets irgendwie eigentlich verwendet, ne?
Ja.
Also zur Zeit des Kalten Krieges bis hin zu dem Film Das unentdeckte Land. Ist das doch?
Der, ja, ich glaube, genau. Ja, das ist der mit dem Kanzler.
Ne? Der beste, meiner Meinung nach, von den TOS-Filmen. Das ist ja wirklich die Geschichte des Zusammenbruchs des Ostblocks und wie man jetzt miteinander umgeht. Und das sind einfach so der Kontrast, wie du ja auch sagst. Und ja, das funktioniert dann halt schwierig, wenn man Leute halt so schwarz-weiß darstellt, da wirklich eine Kultur draus zu basteln. Ja. Wenn man nur sagt, die sind einfach aggressiv, da fehlt dann irgendwie noch eine Tiefe. Aber das kommt wahrscheinlich jetzt noch.
Das entwickelt sich so ein bisschen.
Ich weiß nicht genau, TOS habe ich ja nie so wirklich gesehen. Da sind die Klingonen ja noch relativ menschlich. Wir wissen ja, dass es da irgendwelche genetischen Probleme gab angeblich.
Ja, die sind auch mehr so hinterlistiger. Also das, was eigentlich in TNG so mehr die Romulaner so an den Tag legen, dieses hinterlässig Bösartige, das sind da die Klingonen ja auch noch mehr. Während dieses Kriegervolk und Ehre und Geschisse, das ist alles, ja, das kommt mit TNG, fängt das so an, habe ich immer den Eindruck gehabt.
Das durchaus, ja. Ja, also so eine richtig, also ich finde die Folge nicht wirklich richtig gut, ich finde sie aber auch nicht wirklich so schlecht.
Ja. Wir erfahren auf jeden Fall viel über die Essgewohnheiten im Beta-Quadranten, so viel steht fest.
Das stimmt wohl. Es gibt schon irgendwo ein Kochbuch mit diesen Rezepten, oder? Die man sie schön nachmachen kann.
Bestimmt.
Also, soweit ich weiß, hier stand irgendwie, dass die Gache wurde wohl aus braunen Nudeln gemacht. Ich könnte mir vorstellen, aus solchen Soba-Nudeln oder sowas.
Ja, so ähnlich sieht das auch aus.
Ja, und diese Rockeck-Blutpastete waren wohl rot gefärbte Rüben in Kürbiskuchen.
Kürbiskuchen.
Ja, und für die für diese Pipius-Klaue, die er isst, haben sie Hühnerfüße benutzt, ne? Habe ich ja gesagt. Und alles andere haben sie irgendwelche, der hatte irgendwie irgendwelche tierischen Organe auf dem Tisch und Augen, Tintenfische, Oktopus, alles Mögliche.
Ja, also gerade bei den Oktopus, da würde ich ja sagen, das sieht nicht schlecht aus.
Das hatte der Requisiteur Alan Sims alles auf dem asiatischen Markt besorgt, anscheinend. Findet man ja alles. Interessant auch noch, der den Mordok, beziehungsweise auch in dieser Folge den Menden gespielt hat. Das ist so ein bisschen tragisch, aber auch irgendwie lieb. Die kam halt auf ihn zurück und er dachte so, oh mein Gott, sie fanden mich so toll in der Rolle, sie holen mich wieder zurück. Aber die Sache war, sie haben einfach nur zurückgeholt, weil der Einzige war, dem diese blaue Maske passte, die sie für ihn gemacht haben. Da mussten sie keine neue machen. Ne? Das ist so ein bisschen...
Das ist schon fies, ja.
Ja, irgendwie gemein.
Ist auch das... Also die zweimal, dass wir Benziten sehen, oder? Ansonsten haben wir die jemals danach nochmal wieder bei TNG zumindest nicht. Und ich überlege gerade, ob danach nochmal.
Die spielen sonst keine Rolle mehr irgendwie.
Nee, ne?
War die Maske wahrscheinlich zu aufwendig.
Ja, zu teuer.
Maurice Hurley fand die Folge anscheinend wieder relativ gut.
No.
Wo ich jetzt auch eher so, der hat so eine komische Auffassung von den Folgen im Gegensatz zu mir.
Also anderer Geschmack offensichtlich.
Bin da sehr überein mit dem. Also klar, ich meine, das befasst sich halt jetzt mal originär mit einem eigenen Problem. Also es geht halt hier auch ein bisschen, es ist so ein bisschen um Kulturaustausch, vielleicht auch ein bisschen um Rassismus. Ich finde, bei Wesley ging es sehr viel um Rassismus in dieser Folge, für das, was er gesagt hat.
Aber er überspielt das aber auch relativ schnell und kommt dann auch mit dem ja eigentlich auch auf freundschaftliche Beziehungen. Jungen irgendwie, das ist, also die finden ja irgendwie eine Basis, die zwei.
Ja, und es ist halt einfach eine Folge, wo es halt darum geht, wie ist es, wenn man der Einzige an Bord eines Schiffes oder in einer Gemeinschaft ist, der halt anders ist als die anderen, ne? So, das war so das Grundthema. So gesehen, ja, eine gute Folge, schön, dass sie sich so dem Thema so angenommen hatten, also kann man nichts gegen sagen.
Das ist so eine typische, wir können alle in Frieden zusammenleben Folge eigentlich.
Ja, es ist zumindest schon mal so angedeutet, wobei ich das mit den Klingonen immer noch schwierig finde. Also wir können das ja gerne da mal bewerten. Also
ich finde sie halt, also gerade im Rewatch finde ich sie doch relativ trocken, langatmig teilweise sogar. Also
da hat mich die letzte Folge sogar noch ein bisschen mehr überrascht oder auch unterhalten als diese. Also.
Ja, also spätestens, wenn dieses hektische Hin- und Hergeschneide anfängt und man nicht so genau versteht, warum der Captain da jetzt irgendwie so austickt und sagt, wir müssen jetzt unbedingt die Enterprise angreifen.
Ja.
Ja, so.
Hau mal einen raus.
Ja, also mit gutem Willen würde ich eine 5 sagen.
Ja, ich auch. Ja,
es ist halt. Es hat Ansätze, es ist ganz nett.
Ja.
So, wir lernen halt wirklich viel über die Klingonen, das ist Worldbuilding, das ist ja ganz nett so. Also da würde ich vielleicht sogar 6 sagen. Hm. Aber also der Rest zieht es halt dann doch wieder runter, aber es ist halt einfach nicht wirklich spannend. Also beim ersten Mal gucken, okay, vielleicht will man vielleicht noch wissen, was geht jetzt als nächstes ab, wie kommt der Riker wieder aus dieser Situation raus, und aber auch selbst diese Frage ist ja eigentlich dadurch beantwortet, dass der Worf ihm am Anfang dieses Ding zusteckt, diesen komischen Transponder.
Ja, ja.
Und
ja, also mit einer 5,5 kann man beistehen bleiben.
Ja, also
ist okay. Ja, war okay, war schnell weggeschneckt irgendwie die Folge. Ja. Es war jetzt aber auch, ja, bleibt auch nicht viel hinter.
Ich wollte gerade sagen, wir sind auch relativ schnell jetzt durch, ne? Also wenn ich das gucke, also es wird wahrscheinlich gerade mal eine Stunde werden dann, ne?
Ja, ja. Dann sind wir eigentlich schon fast beim Ende, oder?
Ja, ich fürchte auch. Ja. Was kommt denn als nächstes, bevor wir das wieder vergessen?
Was kommt als nächstes? Das ist eine der Folgen, die jeder gesehen haben muss. Es ist nämlich Measure of a Man.
Oh.
Wem gehört Data? Ist die nächste Folge.
Ja.
Ja, das ist eine der Folgen, die mit The Next Generation definiert haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, das ist erstaunlich, weil das ist ja im Gegensatz zu dieser Folge hier, passiert hier eigentlich gar nichts, außer dass sie in diesem Raum rumsitzen und darüber diskutieren, was mit Data ist.
Das sind die besten Folgen von Star Trek.
Ja, also es ist erstaunlich, weil also hier hat Ansatz zu Action und
da war einiges an Action drin. Das war, ich kann dir auch sagen, warum. Der Regisseur Bowman war nämlich zu der Zeit gerade mitten in seiner Scheidung und irgendwie hatte der einiges auszuarbeiten und der hat zusammen mit Jonathan Frakes sich voll drauf eingelassen und haben anscheinend auch diese ganzen Prügelszenen so ausführlich gedreht, dass sie teilweise auch Sachen rausnehmen mussten, weil das einfach nicht ging. Also das ist durchaus
gut zu wissen. Das
ein Grund.
Auch
ja, deswegen ist sie ein bisschen actionlastiger. Ich meine, es ist mit Klingonen, aber die haben da ein bisschen was ausgearbeitet oder abgearbeitet in der Folge.
Merkt das.
Ja, so viel noch dazu. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Bin ich dann auch mal gespannt. Die habe ich schon länger nicht gesehen. Das
wird
auch mal
schon
ganz interessant werden, ja.
PK wird viel Redezeit haben.
Ja.
Ja, dann erstmal danke an die lieben ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie gesagt, schreibt mal, was ihr von der Folge haltet oder ob ihr glaubt, dass Riker unartige
nebenbei
Dinge auf der Pach gemacht hat. Danke dir, Jan, fürs Mitmachen wieder. Und
ich bin immer gern dabei.
Ja, dann würde ich doch mal sagen.
Ich habe ja auch mal viel zu sagen und zu klug zu scheißen.
Ja, auf jeden Fall. Dann kann ich nur noch sagen, schönen Tag, schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Jo. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.